Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Psychiatrie im Alltag.
Ja, mein Name ist Werner.
Und ich bin Andreas. Und wir haben tatsächlich uns total gefreut, dass wir mit unserer ersten Folge, in der wir uns vorgestellt haben und auch ein bisschen erzählt haben, was wir in diesem Podcast so alles vorhaben, dass wir ohne Werbung schon innerhalb von 2-3 Tagen 160 Hörer hatten.
Ich kann es kaum glauben, habe ich überhaupt nicht fassen. Also ich glaube immer noch, dass da irgendwie so was, weiß ich, Verschwörungstheorie, irgendwas dahinter steckt.
Bots, die unseren Podcast hören. Auf jeden Fall hat uns das sehr gefreut und das hat uns auch ermuntert, direkt jetzt innerhalb von kurzer Zeit die nächste Folge aufzunehmen. Und zwar haben wir irgendwie eine ganz besondere Zeit, denn unser Podcast heißt ja Psychiatrie im Alltag. Und wir haben gedacht, vielleicht macht es Sinn, auch mal darüber zu sprechen, was denn eigentlich Alltag ist.
Die Fragen stellen wir uns ja alle. Was tun wir im Alltag? Und wir haben alle irgendeine Vorstellung, was eigentlich Alltag ist. Und du hast ja die Besonderheit, Andreas, du hast dich ja wirklich auch mal wissenschaftlich damit befasst und hast dich mal tiefer eingegraben, was eigentlich Alltag ist.
Ja, und ganz spannend, ich habe ganz große Mühe erstmal gehabt, so eine richtige wissenschaftliche Definition zu finden. Ich habe dann eher so was Verpöntes getan, als ich keine guten Definitionen, überhaupt keine gefunden habe. Ich habe bei Wikipedia geguckt, also sehr unwissenschaftlich. Also auch ihr könnt zu Hause einfach mal bei Wikipedia nachlesen, was bei Alltag steht. Und die Definition dort ist schon sehr gelungen und witzigerweise habe ich die dann auch in vielen wissenschaftlichen Arbeiten wiederentdeckt, allerdings ohne Quellenangabe. Wahrscheinlich, weil es zu verpönt war, das aus Wikipedia zu zitieren.
Vielleicht auch umgekehrt. Ich meine, die Leute, die Wikipedia machen, sind ja in der Regel auch zum Teil seriöse, kluge Leute. Die haben es gleich aus der Wissenschaft rausgenommen und haben es dann da reingeschrieben. Und das befruchtet sich so gegenseitig.
Ja, auf jeden Fall haben wir eine ganz tolle Definition, finde ich, zu Alltag auf Wikipedia, die ist auch noch da, habe ich gestern noch geguckt. Und sie sagt so, Alltag sind so Verhalten oder Aktivitäten, die sich wöchentlich oder täglich wiederholen. Und es geht also nicht darum, dass man jetzt über lange Zeiträume irgendwie was guckt, sondern das, was sich so jeden Tag wiederholt, das Aufstehen, das Essen, das Mittagessen, das Zu-Bett-Gehen. Vielleicht unterscheidet man noch Wochenende von Wochentagen, wenn man jetzt nicht gerade im Schichtdienst ist. Aber so wie sich eine Woche wiederholt oder wie sich ein Tag wiederholt, in der Ergotherapie nennen wir das sogar Aktivitätsmuster, das wäre Alltag.
Das heißt, Alltag ist nicht die Arbeit, sondern Alltag kommt auch so im Bereich der Freizeit vor und im Bereich der Selbstversorgung. Wir stehen auf, frühstücken, duschen uns und das ist ja alles immer noch Alltag, aber nicht Arbeit. Aber trotzdem, Alltag beinhaltet alle Bereiche, also Arbeit, Freizeit, Selbstversorgung.
Und Erholung, genau. In der Ergotherapie würden wir so 4 Bereiche bezeichnen, oder gar nicht mal in der Ergotherapie, vielleicht so in dieser Wissenschaft der Betätigung, Occupational Science sagt, es gibt so Modelle, dass es diese 4 Bereiche gibt. Man arbeitet, man kümmert sich um sich selber, im Sinne von Körperpflege, Essen, Trinken, auch Erholung gehört ein Teil bisschen dazu. Und man hat Freizeit, also verpflichtungsfreie Zeit, wo man tun und lassen kann, was man möchte. Und letztendlich gibt es auch noch so Erholung als einen 4. Aspekt. Und man strebt so an, dass alle diese Anteile ja zumindest dann in der Woche auch vorhanden sind. Und das würde man als Betätigungsbalance oder Aktivitätsbalance bezeichnen. Also wenn man jetzt extrem viel arbeitet und gar keine Freizeit hat, ist das eher was man auf Dauer nicht so positiv erlebt. Oder wenn man extrem viel Freizeit hat, das kennen wir auch von Menschen, die quasi nicht im Arbeitsleben sind, ist es genauso schwierig. So eine Betätigungseinseitigkeit ist auf jeden Fall eher nicht gesundheitsfördernd.
Hängt wahrscheinlich auch immer mit aktiv und passiver Freizeit zusammen. Ich glaube, wenn Leute im Ruhestand sind und viel aktive Freizeit verbringen, ist es vielleicht auch nochmal anders als Menschen, die vielleicht dann viel passive Freizeit am einfach nur so am Dösen, Radio hören oder, keine Ahnung, konsumieren sind.
Witzigerweise wissen wir relativ viel darüber, wie Menschen ihre Zeit verbringen. Das nennt man ja Zeitnutzung. Die statistischen Bundesämter, die führen da relativ genau Buch drüber, weil man danach auch Planungen macht. Und wir wissen auch sogar von den Leuten im Ruhestand, dass die durchaus doch relativ viel Produktivität haben oder Arbeit. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber man würde das gar nicht als Arbeit bezeichnen, sondern als Produktivität, weil sie sich vielleicht um die Enkelkinder kümmern oder im Verein engagieren. Und das ist auch so eine Variante von Arbeit. Und klar, wenn die, sag ich mal, nicht nur die ganze Zeit vorm Fernseher sitzen und passiv irgendwie, ja, Netflix ist vielleicht noch nicht so bei den Senioren angekommen, aber nur Fernseh gucken, sondern auch da noch was tun, hat das auch wieder so eine Balance.
Das stimmt. Und mit manchen Worten steckt es ja drin. Manche Senioren machen viel Garten, da steckt das Wort Gartenarbeit drin. Ja. Oder die renovieren oder basteln oder machen so Sachen. Da wird man ja schon die Parallele zur Arbeit dann auch sehen. Klar.
Und du hast recht, das ist nichts Passives. Wenn man so eine Mischung hat zwischen passiv und aktiv, das wären so die kleinsten Kategorien, da eine Balance hat, dann ist es wahrscheinlich eher gesundheitsfördernd. Ja, das Coole von so einem Alltag, so sind wir drauf gekommen, ist, ja, das gibt uns so einen Rhythmus vor und das entlastet uns. Also wir haben wir haben eine gewisse Sicherheit, wir haben einen gewissen Rhythmus, die Dinge wiederholen sich nicht. Wir müssen nicht jeden Morgen entscheiden, dusche ich eigentlich nach dem Aufstehen? Oder wir müssen eigentlich auch nicht jeden Tag neu entscheiden, wann mache ich Mittagspause? Oder wann fahre ich mit dem Bus nach Hause vielleicht nach der Arbeit? Das sind Dinge, die sich meistens wiederholen und die wir nicht neu überlegen. Oder wir überlegen nicht jeden Tag, fahre ich heute mit dem Bus oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, sondern wir haben in der Regel so Routinen und das ist eine Entlastung. Und das entlastet unser Gehirn oder erhöht auch ein bisschen die Produktivität oder schafft zumindest Energie, dass man Dinge tun kann, die mehr Energie brauchen. Also wenn wir regelmäßig unsere Wiederholungen so im Alltag leben, haben wir noch Energie über am Ende des Tages, um ja, andere Sachen zu machen oder auch im Laufe des Tages.
Oder halt auch vielleicht, dass einem, wenn man diese Aktivitäten verrichtet, dass da noch Platz im Kopf frei ist für anderes, für Kreative, für schöne Gedanken, für irgendwas, was man vielleicht mal gelesen hatte, was man als nächstes kochen könnte.
Genau. Und jetzt haben wir was ganz Spannendes und deswegen haben wir uns auch entschieden, diese Folge eigentlich so kurz zu machen. Wir befinden uns in einem, ja, weltweit in einem Ausnahmezustand. Also eigentlich ein weltweiter Feldversuch, den jeder Bundesbürger, jeder Zuhörer irgendwo auch erlebt. Durch die Corona-Pandemie ist der Alltag eigentlich von jedem in irgendeiner Weise ins Wanken geraten. Das, was wir normalerweise regelmäßig, täglich und wöchentlich tun, ist, ja, ich sag mal, seit dem 20. März auf einmal komplett aus den Fugen geraten. Und jeder erlebt gerade, wie das ist, wenn Alltag erstmal oder Routinen erstmal verloren gehen. Das ist, hat auch wieder Bezug, weil wir auch denken, dass ja viele Menschen, die eine Erkrankung haben oder eine psychische Erkrankung haben, auch so einen Verlust haben. Nur mit dem großen Vorteil, dass jetzt alle das mal erleben. Großes Experiment, großer Selbstversuch. Jeder kann sich da besser einfühlen, was es bedeutet, wenn das Leben einfach nicht so läuft, wie es normalerweise abläuft.
Sprichst mir total aus der Seele, weil das ist eigentlich, wie man es sehen müsste, als oder auch sehen sollte, als ein großes Ereignis, auch als ein Experiment und als vielleicht auch als eine Erfahrungsquelle, die man wissenschaftlich auswerten müsste. Zu Recht wird es natürlich wissenschaftlich ausgewertet. Wie sind die Infektionsketten? Es gibt die Heinsberg-Studie, es gibt die München-Studie, das ist ganz wichtig. Aber ich habe jetzt natürlich auch keine Zeit, aber ständig überlege ich mir, man müsste eigentlich auch eine Studie machen, wie wirkt sich das auf unsere Aktivitätsmuster aus? Wie wirkt sich das auf unsere Erkrankung, auf unsere psychische Gesundheit aus oder auf Erkrankungsgefahren? Jetzt mal jenseits von der eigentlichen Infektionsgefahr, sondern diese erzwungene Betätigungsveränderung, diese riesige Umwälzung weltweit. Für uns deutschlandweit zunächst mal, was unsere Gesetze angeht, den Shutdown angeht, da hat sich ja ganz viel verändert und es gibt in der Psychologie, in der Psychiatrie viele Theorien, wie Veränderungen im Arbeitsleben, da gibt es ja auch viele Veränderungen, da gibt es Kündigungen und da gibt es den Wechsel in den Ruhestand, da gibt es Versetzungen, da gibt es Konflikte und Aufgabenveränderungen, die man vielleicht mit dem Chef oder mit den Mitarbeitern hat. Und man macht sich sehr, sehr viele Gedanken, wie sich das auf die psychische Gesundheit auswirkt. Mhm. So, das ist ja unser Thema, Psychiatrie auch im Alltag. Wie wirkt sich das aus? Und wir hätten jetzt eigentlich die Chance, dass wir ein wahnsinnig großes Experiment sozusagen haben, wo wir, was wir auch in dieser Hinsicht jetzt nicht nur in reiner
epidemiologischer
Sicht. Ja, in reiner biochemischer, epidemiologischer Hinsicht auswerten könnten, ja, sondern auch in dieser, ja, von dieser, aus Sicht der psychischen Gesundheit.
Ja. Also ich habe tatsächlich auch vor unserem Podcast mal geguckt, ob es denn schon Studien gibt. Mhm. Die Marktforschung hat das erkannt und ich habe zumindest eine repräsentative Studie einer Hamburger Marktforschung entdeckt, die ganz klar sagt, Sie sehen jetzt während der Corona-Pandemie, dass die Menschen deutlich mehr Medien nutzen.
Das glaube ich schon, klar. Mhm.
Und sehr viel weniger soziale Kontakte haben. Das sind jetzt an sich erstmal logische Sachen, aber das, was du ja beschreibst, ist und was folgt daraus, wenn ich jetzt auf einmal vielleicht viel mehr passive Freizeit habe. Ich sitze jetzt nur noch vorm Fernseher und gucke Netflix oder spiele Game rum und habe noch weniger soziale Kontakte als üblicherweise, dass das wahrscheinlich Auswirkungen hat, auch auf das Erleben, wie man sich fühlt oder vielleicht auch auf die psychische Gesundheit.
Diese, was du da gelesen hast, diese Studie, waren das jetzt nur die physischen sozialen Kontakte? War ja denkbar, dass die sozialen Kontakte in Form von Videotelefonie oder in Form von Facebook-Kontakten dann erhalten, oder dass die Gesamtmenge erhalten bleibt, oder ist es, glaubst du, dass es weniger, oder was sagt die Studie, dass es weniger geworden ist?
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es gesamt weniger geworden, trotz der digitalen Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt so modern wären und würden sagen, man könnte soziale Kontakte ja auch tatsächlich weiter über FaceTime oder Skype oder was auch immer pflegen oder mehr telefonieren, dann ist das, glaube ich, nicht so. Also man hat, also nach diesen 2200 repräsentativ ausgewählte Menschen ab 18, glaube ich, und die hatten tatsächlich einen Verlust an sozialen Kontakten, trotz der digitalen Möglichkeiten.
Erscheint plausibel, weil du kannst ja nicht die gewohnten sozialen Kontakte, die du vorher hattest, kannst ja nicht alle eins zu eins umsetzen.
Ja,
und es gibt ja ganz viele auch Menschen, die haben diese Möglichkeiten nicht. Meine Eltern haben sie zum Beispiel nicht und viele andere Menschen, die jetzt gar nicht solche Smartphones oder die bei sich vielleicht gar nicht Skype oder sowas installiert haben, die können es nicht.
Ja, ich erlebe es auch bei mir. Also klar, skype ich mal mit einem Freund, aber ich hätte mich wahrscheinlich ungleich länger und auch häufiger vielleicht verabredet und dann auch getroffen.
Ja, das sind riesige Veränderungen, die man meines Erachtens mal auch untersuchen müsste. Man alle sagen jetzt, auch das weiß ich nicht, ob es untersucht wird, dass häusliche Gewalt zunehmen wird, dass Erziehungsprobleme zunehmen. Ich glaube auch, dass so berufsbedingte Erkrankungen und Störungen sowas wie Überlastung, Burnout, dass sowas in abgewandelter Form jetzt auch Folge dieser Corona-Krise und dieser von der Corona-Krise bedingten Shutdown-Effekte, die ja viele Bereiche betrifft, die ganze Veranstaltungsindustrie, ja, Ergotherapeuten betrifft es auch und die Hotellerie, Gastronomie, Friseure und. Klar, und da haben wir einen riesigen, kurzfristigen oder vielleicht sogar mittelfristigen, wir wissen jetzt Stand heute ja nicht, wann und wie stark und ob es gelockert wird, wird man da mindestens mittelfristige totale Umwälzungen haben. Und das wird sich auch auf die psychische Gesundheit der dort beschäftigten Menschen auswirken oder auf der Inhaber, der Restaurantinhaber, der Friseursaloninhaber auswirken.
Auch nochmal ein interessanter Aspekt, das wird sich nicht nur vielleicht auf deren Liquidität oder auf deren Einnahmesituation auswirken. Ja. Das ist halt nicht alles, wofür Menschen, sage ich mal, auf der Welt sind. Der Restaurantbesitzer freut sich vielleicht auch, dass die Gäste wiederkommen und dass sie eine gute Stimmung haben und nicht nur darüber, dass am Ende des Tages die Kasse voll ist. Und selbst wenn der jetzt noch finanziell oder wirtschaftlich über die Runde kommt, verliert er aber trotzdem vielleicht das Feedback von seinen Stammgästen oder von seinen Kunden oder das schöne Gespräch oder den netten Kontakt oder die zufriedenen Mitarbeiter, die er erlebt. Genau. So, und das wird auch Folgen haben.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht heute auf der Fahrt hierher. Also es ist überhaupt nicht ausgereift. Ich habe mir jetzt eben im Auto ausgedacht, was für psychologische Theorien man anwenden könnte, um psychische Veränderungen, auch Gesundheitsgefahren, psychische Gesundheitsgefahren, die damit einhergehen, sich erklären zu können, um die zu erklären. Das muss man ja, also ich habe ja gesagt, das ist ein tolles Experiment, man müsste das auswerten, aber wie das Experiment, was du auswertest, da brauchst du ja vorher erstmal eine Erklärungstheorie, wo du Hypothesen ableitest und dann feststellst, trifft es zu oder trifft es nicht zu. Und es gibt viele, auch zum Teil ganz gut belegte psychologische Theorien, mit denen man diese möglichen Auswirkungen erklären kann und die man erstmal ad hoc anwenden kann und dann sozusagen in einer Befragung könnte man dann rausfinden, wird es bestätigt oder nicht. Und eins hast du jetzt angesprochen, das habe ich mir gedacht, es wird zu einem riesigen Verstärkerverlust kommen. Also wir leben alle von Belohnungen, von Anerkennungen, die wir den Tag über haben. Wir haben alle unsere, im Sinne der Verhaltenstherapie, unsere Verstärker. Und die du vielleicht, wenn man sich jetzt vorstellt, der Friseur, der jetzt einen gut gehenden Friseursalon hat, der sich darüber freut, dass der Laden brummt, der sieht, wie seine Gäste vielleicht zufrieden sind, der mitkriegt, wie vielleicht Trinkgelder gegeben werden, der großen Einsatz zeigt, da jeden Tag reingeht und sich drum kümmert, dass alles läuft, kann man genauso übertragen auf einen in der Gastronomie, auf einen Kneipenwirt, auf einen Restaurantbesitzer, der so dem es gefällt, wenn es den Gästen schmeckt, der mitkriegt, wie sich sein Laden füllt und der dann vielleicht natürlich auch sieht, wie seine Einnahmen, wie sein Lebensunterhalt sich dadurch bestreitet, der wird ganz viel Verstärkerverlust auch haben. Und das ist ja eine psychologische Theorie, mit der man auch so Depressionen und andere psychische Störungen mit erklärt.
Und das ist immer gut, dass du das so sagst. Also bei Friseur denke ich an meinen Friseur. Der erzählt immer sehr stolz zum Beispiel davon, wenn er Leute über viele Jahre bis Jahrzehnte quasi als Kunden hat. Das wirklich aus dem Stolz heraus, dass die immer wieder kommen. Und diese ältere Dame kommt bei mir jeden Dienstag. Mhm. Das geht jetzt nicht darum, nur dass man Geld verdient, sondern das ist auch eine Anerkennung. Und die verliert man tatsächlich jetzt unter Umständen, wenn halt das weg ist. Der Verstärker ist einfach weg. Da kommt keiner mehr. Also selbst wenn ich noch mit Rettungsschirmen vielleicht meine Miete bezahlen kann, das ist eine Seite.
Das ist weg, genau.
Aber die andere Seite ist weg.
Ja, ja. Nun gibt es ja auch Menschen, denen es besser geht in der Krise. Und das ist nun mal nicht so trivial zu erklären. Da muss man schon eine etwas elaboriertere These anwenden. Und darüber habe ich auch nachgedacht. Da passt vielleicht ganz gut die Gratifikationskrisentheorie von dem Johannes Siegrist. Das ist ein Professor Siegrist, ein Medizinsoziologe, der in Düsseldorf an der Universität lehrt und der ein international anerkanntes Modell, dieses Gratifikationskrisentheorie-Modell entwickelt hat. Im internationalen Raum nennt man es ERI-Konzept oder ERI, Effort Reward Imbalance, also ein Ungleichgewicht, also auch so eine Gleichgewichtstheorie zwischen Effort. Effort ist die Anstrengung, der Einsatz, den ich bringe. Und Reward ist die Anerkennung, nicht nur in Form von Geld, sondern wie wir es eben gesagt haben, auch bei dem Restaurantbesitzer oder bei dem Friseur, auch durch die Kunden oder durch dieses Tätigsein im Geschäft, wo man dann einfach positive Anerkennung erfährt. Auch durch den Ruf, den man hat, dass man so das Gefühl hat, ich habe Anerkennung, mein Restaurant hat einen guten Ruf, ich setze mich ein und ich gebe vollen Einsatz, aber der volle Einsatz lohnt sich, die Kasse stimmt, die Kunden sind zufrieden, Trinkgelder werden gegeben. Mitarbeiter mögen mich und das ist so ein Gleichgewichtssystem, was natürlich krass ins Ungleichgewicht kommen wird und da diese Imbalance, diese Gratifikationskrise ist einfach da, wenn dieses Restaurant zumacht, diese ganze, selbst wenn es jetzt finanziell diese Soforthilfen gibt, die ganzen anderen Anerkennungen, die sind auf jeden Fall weg und unter Umständen bringt dieser Mensch einen hohen Einsatz, versucht vielleicht durch irgendeinen Bringdienst etwas auf die Beine zu stellen, merkt vielleicht, dass es nicht so ganz klappt und dass die ganzen Kunden, die vielleicht in dem Restaurant sind, die sieht er natürlich nicht mehr und es wird auch nicht so klappen, es wird nicht so das gleiche Gefühl sein wie das volle Restaurant, wo man für das tolle Essen gelobt wird oder der Friseur, der vielleicht jetzt eine rollende Schere irgendwie etablieren will, aber es wird vielleicht nicht so gut klappen. Und da würde man von dieser Theorie vorhersagen, das sind die Bedingungen, die normalerweise im Berufsleben sowas wie Burnout und Depression verursachen. Das Spannende dabei ist aber, Man könnte diese Theorie auch verwenden, um bei anderen Menschen wiederum eine Verbesserung des psychischen Befindens vorherzusagen. Weil auch das gibt es.
Okay.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben ja eine berufliche Rehabilitationseinrichtung und wir haben natürlich sehr früh, schon direkt am ersten Tag, als das kam, haben wir einfach sofort dann die Peter umgestellt auf Online-Betreuung. Also unsere Kundschaft, die Teilnehmer, die in unsere Maßnahmen kommen, werden von uns jetzt telefonisch und durch E-Mails und durch Online-Angebote betreut. Das heißt, ich rufe unsere Kundschaft ist psychisch erkrankt, wir sind dabei mit psychisch erkrankten Menschen. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich psychisch erkrankte Menschen anrufe. Das sind Düsseldorfer Bürger, die ein berufliches Problem haben, in der Regel zum Teil auch langzeitarbeitslos sind. Und ich frage sie, wie es ihnen geht. Und du glaubst es kaum, es geht Leuten auch besser durch diese Krise.
Ich kann es mir vorstellen, die sind entlastet, weil sie nicht mehr so diese gesellschaftlichen Anforderungen vielleicht jetzt, ne, also kann ich mir, also normalerweise lebt man vielleicht als Mensch, der weniger Energie hat, vielleicht damit, dass man sieht, eigentlich müsste ich arbeiten gehen und ich bin erst 40 und das erwartet man ja auch von mir. Ne, und jetzt ist man ausnahmsweise mal nicht in dieser Rechtfertigungssituation, dass man das schaffen muss, sondern jetzt sind alle quasi etwas passiver. Und die Ansprüche an einen werden logischerweise gesenkt. Man muss nicht vielleicht 6 Stunden zu dir in die Maßnahme kommen, sondern muss eine halbe Stunde telefonieren oder eine Stunde.
Genau so ist es.
Das ist ja sehr viel weniger belastend vielleicht, als wenn man in der Maßnahme ist. Auch hier wieder mit sozialen Kontakten vielleicht, mit Konflikten, die man ja nicht hat, wenn man jetzt zu Hause in der Kontaktarmut sitzt und da ruft der Therapeut mal an und fragt, wie es einem geht.
So. Ja. Genau so ist es auch, ja. So beobachte ich das auch. Und das könnte man zum Beispiel mit der Gratifikationskrisentheorie erklären. Also wenn man mal im Vorfeld einen Teilnehmenden nimmt, der ziemlich viel Einsatz zeigt.
Indem er hingeht, sich dem einstellt
und es vielleicht auch nicht schafft. Die Menschen haben oft riesige Fehlzeiten, die dann einen Teil ihrer Zeit dann doch zu Hause verbringen, weil sie das trotz großen Einsatzes nicht schaffen.
Mit schlechtem Gewissen.
Mit schlechtem Gewissen auch. Und vielleicht gibt es Familienangehörige, die es vielleicht akzeptieren, die sagen, gut, mein Angehöriger ist psychisch erkrankt, er muss Medikamente nehmen, er kann nicht so immer pünktlich aufstehen und zur Maßnahme gehen. Aber sicher gibt es auch Teile unserer Bevölkerung, die diese Menschen nicht kennen, die dann natürlich auch Faulheit und fehlende Motivation unterstellen und zum Teil überträgt man dieses Stigma auf sich selber, stigmatisiert sich dann selber mit solchen Aussagen und ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Vergangenheit noch vor Corona viele Menschen gab, die nur teilweise regelmäßig teilnehmen konnten, sich aber sehr, sehr stark engagiert haben und dann diese Gratifikationskrise erlebt haben. Ich soll an dieser Maßnahme teilnehmen, ich schaffe es nicht und ich sitze jetzt zu Hause auf dem Sofa und es geht mir schlecht. Eigentlich müsste ich in der Maßnahme sein, andere denken, ich bin faul. Bin ich denn faul? Und das ist diese Diskrepanz, die jetzt aufgelöst wird. Der gleiche Mensch sitzt zu Hause und darf sich zu Recht so, also ich sag mal in Anführungszeichen, auch so ein bisschen als Lebensretter fühlen, als ein Mensch, der genau das macht, was jetzt zurzeit angezeigt ist. Also im Gegensatz zu dem Restaurantbesitzer, der so voll im Leben steht, wo man jetzt befürchten kann, dass er jetzt in eine Situation kommt, wo die Gefahr steigt, dass er ernsthaft psychisch erkrankt, hat man da eine Entlastungssituation und Leute, die jetzt auch, denen es besser geht in dieser Krise.
Also man kann ja sagen, eigentlich kommt man ja in dieser Gesellschaft selten, ich erinnere das nicht, in die Situation, dass, ich sag mal, soziale Abstinenz und Passivität oder zumindest eine sehr geringe Aktivität eine gewisse Anerkennung bekommt.
Ja.
Wir haben jetzt erstmals so eine Situation, wo man Anerkennung bekommt, wenn man zu Hause bleibt und keine, zumindest keine face-to-face sozialen Kontakte pflegt. Und das ist ja was, was vielen Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen auch schwerfällt. Draußen sehr aktiv, sag ich mal, viele soziale Kontakte zu pflegen. Also beides, sehr aktiv sein und soziale Kontakte pflegen. Das sind große Herausforderungen, die man vielleicht auch nur mit sehr viel Aufwand bewältigt. Und jetzt ist man ausnahmsweise mal in der Situation, dass das Gegenteil davon anerkannt ist und dass man sich nicht über Gebühr anstrengen muss.
Ja, das kann man sagen. Wobei ich es nicht, ist mir ganz wichtig, ist ein Beispiel. Ich erlebe auch und gerade unter psychisch erkrankten Menschen sehr viele Leute, denen es schlechter geht.
Ja.
Auch in die sozusagen so wahnhafte Gedanken fördert es auch so nach dem Motto. Da kann man auch so bestimmte Theorien anwenden, wenn man so psychologische Theorien übertragen möchte, sowas wie kognitive Dissonanz, also die Tendenz, Sachen zu vereinfachen, weil unsere Welt wird ja komplizierter, wenn man sich das erklären will. Wie jetzt, wir haben ja alle unser Weltbild, wie wir erklären uns unsere Welt über, was weiß ich, über Kapitalismus, über Globalisierung. Und jetzt kommt jetzt noch irgendwas ganz Neues hinzu, womit man rechnen muss, was man sozusagen zur Erklärung der eigenen Existenz und der Welt hinzunehmen muss. Und das macht es natürlich alles viel komplizierter. Und wie schön einfacher wäre es doch, wenn man das alles auf den Nenner von Kapitalismus und was weiß ich, irgendwelche reichen Konzerne haben diesen Virus gemacht.
Ja.
Oder Ausländer, Stichwort the Chinese Virus.
Ja, genau.
Oder auf irgendwie in die bestehende Weltbild so einbauen kann. Und das fördert auch so Verschwörungstheorien. Und in der Tat stelle ich auch fest, dass schon auch viele, viele Menschen, da steigt Unruhe, da steigt Wahnhaftigkeit, da steigen so Gedanken, was hat es eigentlich zu bedeuten, woher kommt es eigentlich?
Und naja, und da kommt dann auch hinzu, sage ich mal, dass diese Menschen ja auch sehr oft Entlastung dadurch erleben, dass sie gewisse Routinen haben, einen gewissen Rhythmus haben, auch was soziale Kontakte, was Aktivitäten anbetrifft. Wenn ich jetzt nur noch zu Hause bin, muss ich nicht mehr pünktlich aufstehen, muss ich nicht zu denselben Zeiten essen, ich kann nachts länger aufbleiben, also ich kann all diese Sachen eher verlieren und die sind dann zusätzlich destabilisierend, nicht nur für gesunde Menschen, sondern erst recht auch für Menschen, sag ich mal, die vielleicht auch da eine Entlastung durch erfahren, dass es diese Routinen gibt oder auch diese Ansprechpersonen, diese sozialen Kontakte. Ja. Eigentlich ein eigenes Thema, haben wir uns auch überlegt, wenn wir jetzt gucken, wie wirkt sich eigentlich die Corona-Pandemie auf Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen aus. Und ja, wir haben jetzt auch das Glück, dass wir schon wissen, wer unser nächster oder erster Interviewgast sein wird. Das ist Frau Professor Dr. Birgit Jansen, eine Chefärztin, die auch selber, wir kennen sie lange Jahre, immer im Patientenkontakt ist, sowohl mit Akutpatienten im Krankenhaus als auch in ihrer eigenen Ambulanz, mit Menschen, sag ich mal, die zu ihr kommen regelmäßig in Akutkrisen, aber auch über viele Jahre, vielleicht zu ihren regelmäßigen Terminen. Und mit ihr wollen wir uns in der nächsten Folge treffen und dann mal genau hingucken, wie wirken sich denn eigentlich, wie wirkt sich die Corona-Epidemie eigentlich auf Menschen aus, die eine psychische Erkrankung haben.
Da kann man sich wirklich drauf freuen. Also Professor Jansen ist eine Kollegin, die einerseits wissenschaftlich sich betätigt, aber auch richtig in der Versorgung drinsteht.
Ja.
Sie kennt diese Patienten und sie wird auch eine dezidierte Meinung dazu haben, was die Aufgabe von Psychiatrie gerade jetzt sein kann in der Corona-Krise. Und da kann man sich drauf freuen, was wir da berichten können, wenn wir das nächste Mal mit der Frau Professor Jansen unterhalten.
Genau, das ist quasi schon ein bisschen die Vorausschau. Und wenn wir noch so zur Abrundung vielleicht so ein paar Tipps geben, also wenn tatsächlich jetzt sich Alltag verändert hat während der Corona-Pandemie wegen Kontaktarmut, weil man vielleicht im Homeoffice sitzt oder weil man Kurzarbeit hat oder ähnliche Dinge, dann ist sicherlich so ein Tipp erstmal die Routinen, die man hat, so weit wie möglich vielleicht auch aufrechtzuerhalten. Also trotzdem morgens von montags bis freitags wie immer aufzustehen oder trotzdem zur selben Zeit frühstücken oder zur selben Zeit schlafen zu gehen. Und wo das nicht geht, sich auch neue Routinen aufzubauen.
Ja, das auf jeden Fall. Oder wenn man an diese psychologischen Theorien denkt, Verstärker, wenn man Verstärker Verlust hat, ganz muss man versuchen, sich neue Verstärker in seinem Leben zu suchen und gut zu überlegen, was kann ich in meinen eigenen vier Wänden oder was kann ich alleine draußen in der Natur noch mir selber für Verstärker suchen.
Das könnte dann zum Beispiel sein, dass man sich eine neue Routine angewöhnt, immer um 17 Uhr vielleicht 5 Kilometer im Kreis irgendwie durch die Natur, durch den Wald zu laufen. Das kann ja immer ein anderer Wald sein. Und sich darüber zu erfreuen, dass man da vielleicht Menschen trifft, die man grüßen kann, die auch irgendwie, mit denen man kurz Blickkontakt hat, oder dass die Natur gerade so schön grün ist. Also etwas völlig Neues, was man sonst im Alltag vielleicht nicht braucht oder hat, aber was man sich ganz bewusst jetzt aufbaut. Mhm. Ja, super. Dann ist das unsere zweite Folge gewesen. Ich hoffe, wir haben euch genug Anregungen gegeben, bis zu unserer dritten Folge nochmal zu schauen. Also du hast ein paar, finde ich, sehr wichtige psychologische Theorien auch genannt, die man ohne Probleme, genau wie auch Alltag, mal googeln kann. Also Verstärker-Verlust-Theorie, der kognitiven Dissonanz, finde ich auch was sehr Schönes. Sind alles Sachen, die einem auch ohne psychische Erkrankungen im Leben Erklärungsansätze geben, aber auch das Modell der Gratifikationskrise, dass man mal schauen kann. Und ich finde, das sind gute Erklärungen auch, worauf man für sich selber achten kann, mit oder ohne psychische Erkrankung. Und wo man vielleicht auch jetzt nochmal besonders hinguckt, wo der Alltag bei allen so ein bisschen aus den Fugen geraten ist.
Ja, wir freuen uns auf eure Reaktion und sind gespannt, wie es weitergeht. Es wird in Kürze weitergehen.
Ja, bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.